Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Funkjournal.
Rumänien hat am Freitag die letzten beiden Verträge über die Beschaffung von Hubschraubern und Radarsystemen im Rahmen des europäischen SAFE-Programms unterzeichnet, das die Verteidigungsindustrie und die Verteidigungsfähigkeit der EU-Mitgliedstaaten stärken soll. Die beiden Vertragspakete haben einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro. Einschließlich der weiteren Einzelverträge, die bis Ende Mai unterzeichnet wurden, beläuft sich das Gesamtvolumen auf 7,5 Milliarden Euro. Der rumänische Verteidigungsminister Radomir Ruce erklärte, dass bis 2030 noch der Vertrag mit Norwegen über ein Flugabwehrsystem sowie das gemeinsame Projekt mit der Ukraine zur Drohnenproduktion im Umfang von 200 Millionen Euro abgeschlossen werden müssten. Die gesamten Investitionen des rumänischen Verteidigungsministeriums im Rahmen des SAFE-Programms belaufen sich auf 8,33 Milliarden Euro. Der größte Teil entfällt auf das deutsche Unternehmen Rheinmetall, mit dem 7 Verträge geschlossen wurden. Die Gewerkschaften im rumänischen Gesundheitswesen haben angekündigt, dass sich am Montag mehr als 400 Gesundheitseinrichtungen im Land an einem Warnstreik beteiligen werden. Hintergrund sind die Unzufriedenheit mit der Wirtschaft und Sozialpolitik der Regierung. Während des 2-stündigen Ausstands werden nur Notfälle behandelt, der reguläre Betrieb wird auf 1/3 reduziert. Die Gewerkschaftsföderation Sanitas warnte zudem, dass ab dem 28. Juli sogar ein Generalstreik ausgerufen werden könnte. Auch die Gewerkschaften im Bildungswesen kritisieren den Umgang der Regierung mit dem Bildungsbereich im Entwurf des Besoldungsgesetzes für den öffentlichen Dienst und fordern das Parlament auf, eine aus ihrer Sicht schwere Ungerechtigkeit zu korrigieren. Nach Ansicht der Gewerkschaften verschärft das Gesetz die Lohnungleichheit, mindert die Attraktivität des Lehrerberufs und treibt das Bildungssystem weiter in den Niedergang. Der Oberste Rat der Richter und Staatsanwälte weist die Kritik im Rechtsstaatlichkeitsbericht der Europäischen Kommission zurück und erklärt, der Bericht bestätige keine systemische Verschlechterung der rumänischen Justiz. Nach Auffassung des Rates enthält das Dokument auch unzutreffende Angaben, etwa die Behauptung, Entscheidungen des Gremiums im Disziplinarverfahren würden verspätet bekanntgegeben und beeinträchtigten dadurch das Recht der Richter und Staatsanwälte auf Rechtsmittel. Das Justizministerium begrüßte die Schlussfolgerungen des Berichts und erklärte, die neuen Justizgesetze hätten zur Sicherung der Unabhängigkeit der Justiz beigetragen. In dem am Freitag veröffentlichten Bericht warnt Brüssel jedoch, Rumänien komme bei den Garantien für die Unabhängigkeit hochrangiger Staatsanwälte sowie bei der Bekämpfung der Korruption innerhalb der Justiz kaum voran. Die Europäische Kommission stellt fest, dass die umfassendere Bewertung des Justizsystems nach einer Entscheidung des obersten Kassations- und Gerichtshofs ausgesetzt wurde und empfiehlt Rumänien, Effizienz und Steuerung des Justizwesens zu verbessern. Der Entwurf des neuen Gesetzes über die einheitliche Besoldung, das die Berechnung der Einkommen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Rumänien grundlegend verändert, ist veröffentlicht worden und soll nun im Parlament in Bukarest beraten werden. Das Dokument, das am 1. Dezember 2026 in Kraft treten soll, sieht unter anderem vor, dass kein Beschäftigter des öffentlichen Dienstes durch die Anwendung des neuen Gesetzes Einkommenseinbußen erleidet. Gehälter, die derzeit über den in der neuen Besoldungstabelle vorgesehenen Sätzen liegen, werden eingefroren. Sollte sich nach Anwendung der neuen Tabelle ein niedrigeres Einkommen ergeben, bleibt die Differenz zum Gehalt vom November 2026 zunächst bestehen und wird schrittweise abgebaut, während das Gehalt steigt. Das Gesetz, das einen Meilenstein im Nationalen Aufbau- und Resilienzplan PNRR darstellt, wurde am Freitag von Vertretern der Präsidialverwaltung sowie der Parteien der früheren Regierungskoalition erörtert. Die Sozialdemokraten kündigten an, dem Gesetz nicht zuzustimmen, falls seine Umsetzung Einkommenskürzungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bedeuten sollte. Die Liberalen und die USR zeigten sich hingegen mit dem Entwurf zufrieden. Die Gewerkschaften lehnen das neue Besoldungsgesetz dagegen entschieden ab. Sie argumentieren, es verschärfe die Ungleichheiten im öffentlichen Dienst und drohe lediglich ein symbolischer Schritt zu sein, um einen Meilenstein des PNRR formal zu erfüllen. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Es geht weiter bei Radio Rumänien International mit einem Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche, zusammengefasst im Wochenspiegel von Stefan Stoica. Ich bin Florian Lungu und bringe Ihnen die deutsche Fassung seines Beitrags. Am Montag organisierte das rumänische Präsidialamt eine neue Gesprächsrunde zwischen den Vorsitzenden der aufgelösten Regierungskoalition, der Sozialdemokratischen, der Nationalliberalen Partei, der Union Rettet Rumänien und des Ungarnverbands, um die seit über 2 Monaten andauernde politische Blockade zu überwinden. Am 5. Mai wurde die Minderheitsregierung unter dem liberalen Politiker Ilie Bolojan durch ein Misstrauensvotum der Sozialdemokratischen Partei, des ehemaligen Regierungspartners und der populistischen AUR aus der ultranationalistischen Opposition abgesetzt. Die politische Kluft zwischen PNL und USR einerseits und der PSD andererseits hat sich vertieft und lässt keinen Raum für auch nur eine zaghafte Annäherung. Schwerwiegender noch, der Konflikt zwischen den Mitte-Rechts- und Linksblöcken gefährdet die im Nationalen Wiederaufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Reformen und damit indirekt auch die Milliarden, die die Europäische Kommission Bukarest im Gegenzug dafür anbietet. Die Sozialdemokratische Partei erklärt, sie sehe sich in der Opposition und warnt, dass sie bei keinem im PNR vorgesehenen Gesetz unter Druck stimmen werde. Die PNL kritisiert diese Positionierung und bezeichnet sie als Erpressung. Präsident Nicu Jordan wird Passivität im Umgang mit der Krise und Nachsicht gegenüber den Sozialdemokraten vorgeworfen, die nahezu einhellig als Auslöser der Krise gelten. Das Szenario von Neuwahlen wird von politischen Akteuren zunehmend ins Spiel gebracht. Inmitten anhaltender politischer Unsicherheit wird die Ratingagentur Fitch am letzten Tag des Monats die Entscheidung über Rumäniens Bonitätseinstufung und den Ausblick für das Land veröffentlichen, teilte das Finanzministerium in Bukarest mit. Vertreter des Instituts nahmen am Dienstag an Fachgesprächen mit den Experten der Agentur teil. Rumänische Regierungsvertreter versicherten, dass die Bemühungen zur Vollendung der im Rahmen des PNRR eingeleiteten Reformen und Investitionen fortgesetzt werden. Gleichzeitig soll die Umsetzung des mehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027 beschleunigt und das SAFE-Programm in die Praxis umgesetzt werden. Ähnliche Gespräche fanden auch mit Vertretern von Moody's statt. Derzeit haben alle 3 großen Ratingagenturen, S&P, Moody's und Fitch, einen negativen Ausblick für Rumäniens Bonitätseinstufung. Damit steht das Land kurz vor einem Ramsch-Rating von Investitionen abgeraten. Rumänien ist ein aktiver und verlässlicher Partner bei den Bemühungen um die Stärkung der europäischen Sicherheit. Dies ist die Botschaft, die Präsident Nicu Jordan in Paris Nach seiner Teilnahme an den Gesprächen der Koalition des Willens zur Unterstützung der Ukraine und der gemeinsamen Teilnahme mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs an der Parade zum französischen Nationalfeiertag übermittelte, es sei eine gute Gelegenheit gewesen, die engen Beziehungen zwischen Rumänien und Frankreich zu bekräftigen, die durch eine strategische Partnerschaft und eine über die Jahre gewachsene Freundschaft verbunden seien, betonte der Bukarester Präsident nach dem französischen Feiertag. Die 37 Länder der Koalition des Willens für die Ukraine erneuerten ihr Engagement, die militärische Unterstützung fortzusetzen und nach dem Ende des Konflikts solide Sicherheitsgarantien aufzubauen. Investitionen in die Verteidigung und Sicherheit der Ukraine seien Investitionen in die eigene Sicherheit, und die Ukraine müsse in der Lage sein, aus einer Position der Stärke heraus Frieden auszuhandeln, so Präsident Nikuschordan. Am Mittwoch nahm der Präsident am Gipfeltreffen Ukraine-Südosteuropa in Kiew teil. Die anwesenden Staats- und Regierungschefs unterzeichneten eine gemeinsame Erklärung, in der sie ihre Unterstützung für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine sowie für ihren Beitritt zur Europäischen Union und zur NATO bekräftigten. Nikuschordan erklärte, dass die Gespräche auch die regionale Vernetzung zum Ziel hatten. Am Rande des Treffens traf Nikuschordan mit Präsident Volodymyr Zelensky zusammen, mit dem er die Koordinierung von Präventions- und Frühwarnmechanismen im Falle von Drohnenvorfällen erörterte. Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilte am Donnerstag, dass das Urteil des Obersten Kassations- und Gerichtshofs Rumäniens zur Verlängerung der Verjährungsfrist in Strafsachen für den Zeitraum 2014-2018 nicht mit EU-Recht vereinbar ist. Der Gerichtshof entschied zudem, dass das Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Verjährungsfrist nicht für anhängige Verfahren gilt. Der Gerichtshof führt aus, dass angesichts der Bedeutung des Grundsatzes der Rechtskraft im EU-Recht eine Überprüfung von Urteilen, die bereits rechtskräftig sind und in denen gemäß dem Urteil des Internationalen Strafgerichtshofs von 2022 die Verjährungsfrist für die strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen schweren Betrugs, der die finanziellen Interessen der Union beeinträchtigt, festgestellt wurde, nicht erforderlich ist. Im Mai 2022 erließ das Verfassungsgericht eine Regelung zur Unterbrechung der Verjährungsfrist in Strafsachen, die für den Zeitraum 2018-2022 galt. Anschließend stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass die Entscheidung der Strafprozessordnung rückwirkend bis 2014 gilt. Der Oberste Kassations- und Gerichtshof erklärt, er habe das europäische Recht als Ganzes stets im guten Glauben angewendet und seine Vorgehensweise in der Frage der Verjährung der Strafbarkeit stelle keine Wahl zwischen EU-Recht und der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. Die Treue des Obersten Kassations- und Gerichtshofs beziehe sich nicht auf eine bestimmte juristische Lösung oder einen konkreten Ausgang eines Falles, sondern auf die Grundwerte der Rechtsstaatlichkeit, so der Gerichtshof weiter. Der rumänische Fußballmeister Universitatea Craiova qualifizierte sich nach einem Doppelsieg gegen den belarussischen Verein ML Vitebsk für die zweite Qualifikationsrunde der Champions League. Das Team aus der südlichen Region Oltenien befindet sich in einer Glanzzeit. Am Ende der Woche sicherten sie sich nach einem Spiel gegen den Vizemeister Universitatea Cluj aus dem Nordwesten des Landes auch den Supercup. Gegen Cluj hatten sie in der vergangenen Saison sowohl die Meisterschaft als auch das Pokalfinale gewonnen. Cluj schied ungeschlagen gegen Dynamo Kiew aus der Europa League aus und spielt nun zusammen mit dem Landsteam CFR und dem Bukarester Team FCSB in der Conference League. Musik.
curvat, podul de apere vărsat peste noi, împlinit în culori. Tu ești mai mult decât știi, tu ești tot ce eu am uitat. Tu ești ce-aș putea deveni, de fapt, tu ești cerul spălat, unde lung așteptat.
Zwei der bekanntesten Namen der rumänischen Gegenwartskunst stellen erstmals gemeinsam in Rumänien aus. Im Kulturzentrum Arcub im Gasthof Gabroven im Herzen von Bukarest ist derzeit die Ausstellung Draft für eine gemeinsame Retrospektive von Lia und Dan Perzhovski zu sehen. Die Schau vereint 4 Jahrzehnte künstlerischen Schaffens und bietet einen seltenen Einblick in 2 internationale Karrieren, die sich immer wieder kreuzen, ohne jemals identisch zu verlaufen. Eugen Kozsokariu hat mit den beiden Künstlern gesprochen. Sie hören unsere heutige Kulturchronik. Ich bin Alex Terescu. Im Arcub, im Gasthof Gabroven in der Bukarester Altstadt, wurde eine der meist erwarteten Ausstellungen des Kulturjahres 2026 eröffnet. Draft für eine gemeinsame Retrospektive. Erstmals präsentieren die beiden renommierten Gegenwartskünstler Lia Perzhovsky und Dan Perzhovsky ihre Werke gemeinsam in Rumänien. Beide wurden mit dem Margrit-Preis der Europäischen Kulturstiftung ausgezeichnet und stellten bereits in international renommierten Institutionen wie dem Centre Pompidou, dem Museum of Modern Art in New York oder dem Walker Art Center aus. Eine gemeinsame Retrospektive im eigenen Land hatte es bislang jedoch nicht gegeben. Die Ausstellung zeichnet 40 Jahre künstlerischer Arbeit nach und versteht sich zugleich als Einladung zur Reflexion über persönliche Verantwortung, Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Lia Perzhovsky zur Idee der Ausstellung. Wir zeigen 40 Jahre Arbeit von jedem von uns. Die Besucher können nachvollziehen, was wir vor Ort beobachtet haben, welche Erfahrungen wir auf unseren Reisen gesammelt haben und vielleicht auch, welche Strategien wir entwickelt haben, um zu bestehen. Denn letztlich möchten wir eine Botschaft vermitteln. Alles hängt von uns selbst ab. Wir erschaffen unsere eigene Realität. Wichtig ist zu wissen, was man will, Entscheidungen zu treffen und Subjekt statt Objekt der Geschichte zu sein. Subjekt zu sein bedeutet, das eigene Leben selbst zu gestalten. Objekt zu sein bedeutet, von anderen hin und her geschoben zu werden. Gerade heute in einer Zeit von Kriegen und tiefgreifenden technologischen Umbrüchen können wir Orientierung nur finden, wenn wir uns ständig weiterbilden. Angesichts der Möglichkeiten, die uns heute das Internet bietet, ist Unwissenheit letztlich eine Entscheidung. Die Ausstellung vereint Videos, Performances, Mail Art, Zeichnungen, Objekte, Installationen und Dokumentationen früherer Projekte. Lia Perzhovsky erläutert, was die Besucher erwartet. Zu sehen sind Videos und Experimente, bei denen wir mit dem Körper gearbeitet haben. Auch weil das damals die günstigste Möglichkeit war, uns auszudrücken. Die Postkarte ist eher Dans Territorium. Seit 1985 haben wir beide Mail Art betrieben. Wir hatten Adressen in aller Welt und stellten uns vor, mit dem gesamten Planeten verbunden zu sein. Außerdem gibt es Skulpturen, Gemälde, Fragmente älterer Projekte. Dan besitzt ein riesiges künstlerisches Archiv. Jede Zeile seines Lebenslaufs steht für eine Ausstellung, einen gezeichneten Raum oder eine Wand voller Bilder. Viele davon stammen aus dem Internet, transportieren aber wichtige Informationen. Es ist eine Auswahl aus Tausenden von Bildern. Die Besucher werden ihre eigenen Entdeckungen machen. Wer sich fragt, was er sieht, wird beginnen, eigene Antworten zu finden. Und genau darum geht es. Tatsächlich werden sämtliche Räume des historischen Gabroven-Gasthofs von dieser doppelten künstlerischen Präsenz geprägt. Auf der einen Seite stehen Dan Perzhovskys charakteristische Wandzeichnungen und pointierte Kommentare zur Politik und zum gesellschaftlichen Alltag. Auf der anderen Seite präsentiert Lia Perzhovsky ihre Forschungsprojekte und Installationen, die Kunst, Archivierung und Wissensvermittlung miteinander verbinden. Dan Perzhovsky beschreibt die Ausstellung als ein Zusammentreffen dreier Biografien. Diese Ausstellung ist eine Retrospektive von 40 Jahren Arbeit. Wir beide haben eine sehr intensive internationale Karriere hinter uns. Im Grunde handelt es sich um drei Lebensläufe, den von Lia, meinen eigenen und einen gemeinsamen. Dahinter stehen hunderte von Ausstellungen. Wir wollten zeigen, was es heute bedeutet, künstlerische Spitzenleistungen zu erbringen. Das ist harte Arbeit und genau diese Arbeit wird in der Ausstellung sichtbar, von 1985 bis heute. Warum aber trägt die Schau den Titel Draft, also Entwurf? Dan Perzhovsky erklärt das Konzept. Wir nennen die Ausstellung Draft, weil sie nur eine von vielen möglichen Formen ist, unsere sehr umfangreiche Arbeit zusammenzufassen. Das Arkub-Gebäude hat die Form eines U. Ein Flügel gehört Lia, ein Flügel gehört mir. Oben treffen wir uns in einem gemeinsamen Raum, in dem wir symbolisch unser Atelier rekonstruiert haben. Dort haben wir 20 Jahre lang über Kunst und Gesellschaft diskutiert. Unsere Lebenswege sind unterschiedlich verlaufen, obwohl wir aus derselben Stadt stammen und uns schon als Kinder kennengelernt haben. Aber immer wieder kreuzen sie sich. Genau das zeigt auch diese Ausstellung. Oft beschäftigen wir uns mit denselben Themen, aber auf völlig unterschiedliche Weise. Die Besucher erhalten dadurch einen gewissermaßen stereoskopischen Blick auf die Welt. Die Ausstellung erstreckt sich über 6 Räume. Im Keller sind Videoarbeiten aus den letzten Jahren des Kommunismus und der unmittelbaren Zeit danach zu sehen. Im Obergeschoss präsentiert Lia Perzhovsky ihr Projekt Museum des Wissens, das zahlreiche ihrer jüngeren Arbeiten zusammenführt. Dan Perzhovsky zeigt dort die Entwicklung seiner Werkreihe Anthropogramme, die 1986 als Zeichnung begann und sich über Performance, Video und Installation bis hin zur Skulptur im Jahr 2026 weiterentwickelt hat. Zum Abschluss führte Dan Perzhovsky die Besucher noch einmal gedanklich durch die Ausstellung. Man kann die Ausstellung in 10 Minuten durchlaufen oder 10 Stunden darin verbringen. Beides ist möglich. Wir wollten jedem Besucher so viel geben, wie seine Zeit erlaubt. Die gesamte Ausstellung ist selbst ein Kunstwerk, eine Art Collage. Sie wurde speziell für diesen Ort geschaffen. Wir haben nichts einfach hergebracht und aufgehängt. Unser Motto lautet, mach etwas aus dem, was du bist, und nicht aus dem, wovon du träumst, es irgendwann zu besitzen. Die Ausstellung Draft für eine gemeinsame Retrospektive ist noch bis zum 26. Juli im Arkub im Gabroven-Gasthof in Bukarest zu sehen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Freunde, die heutige Musiksendung widmen wir dem Gitarristen Florin Ochescu. Schon als Teenager liebte er den Rock. Er war Mitglied der Band des Gymnasiums Ion Luca Caragiale in der rumänischen Hauptstadt, spielte später in der Band des Agrarwissenschaftlichen Instituts Bukarest sowie in mehreren studentischen Musikgruppen. Bereits während des Studiums wirkte er in Bands mit, die später Kultstatus erlangten, darunter Kurt der Vecchie, 43 im Jahr 1977. Im Laufe der Jahre gehörte er weiteren bedeutenden rumänischen Bands an, wie Roșu și Negru oder Progressiv TM. 1981 gründete er seine eigene Band Monolith, deren Sängerin die renommierte Solistin Dida Drăgan war. 1983 trat Florin Ochescu im Rahmen des Musik- und Literaturkreises Flackerer gemeinsam mit der Hard and Heavy Band Iris auf. Zwischen 1986 und 1989 war er Mitglied der Band Sphinx. Von 1990 bis 1993 spielte er in der Band Holograph. Nach dem Jahr 2000 rief der Gitarrist nicht weniger als 5 erfolgreiche Blues-Rock-Projekte ins Leben. Big Mamu, Blues Café, Tone, Tomaselli Ochescu, Neagu Experiment, Dan, Deacă Ochescu, Neagu Experiment und Dol, Deacă Ochescu, Lapi Experiment. Aktuell ist er Frontman der Power-Trio-Band Stones Free, gemeinsam mit dem Schlagzeuger Lucian Sorin Klopo-Cioargă und dem Bassisten Alex Tomaselli, der zudem als einer der besten Blues-Sänger Rumäniens gilt. In den folgenden Minuten hören wir uns das Stück Tot cei mai buni neu an. Alles, was wir in uns äußerst gut haben, aus dem Repertoire der Band Sphinx, aus den später 80er Jahren, einer Phase, in der Florin Ochescu sowohl als Gitarrist als auch als Komponist zur Besetzung der Band gehörte.
Yeah.
Und nun hören wir uns Florin Ochescu an, der dem legendären Jimi Hendrix eine musikalische Hommage erweist. Romanian Tribute to Jimi Hendrix. Zum Schluss der heutigen Musiksendung, die dem Gitarristen Florin Ochescu gewidmet ist, hören wir den Song La Popas aus dem Repertoire der Hard Rock Band Iris in einer Besetzung aus dem Jahr 1984 mit dem renommierten Gitarristen Florin Ochescu. Viel Spaß beim Zuhören!
Să fiu prin timp, un călător prin veacul nostru mă perim. International.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Spaziergang durch die Sendungen von Radio Rumänien International. Wir beginnen heute mit einem Fragment aus der Kulturrubrik.
Die diesjährige GOPO-Preisgala der rumänischen Filmpreise feierte ihre 20. Ausgabe. Sie fand im Nationaltheater Ile Caragiale in Bukarest statt. Die Veranstaltung zeichnete die wichtigsten Leistungen des rumänischen Filmschaffens des vergangenen Jahres aus und beinhaltete Programmpunkte, die den 2 Jahrzehnten des Bestehens der Gala gewidmet waren, mit Retrospektiven, Hommagen und künstlerischen Interventionen. Der Spielfilm Continental 25 unter der Regie von Radu Jude und produziert von Alex Teodorescu von Saga Film war der große Gewinner des Abends und erhielt nach einem Abstimmungsverfahren, an dem mehr als 900 Branchenprofis teilnahmen, die Trophäe für den besten Film. Bei der diesjährigen Ausgabe der GOPO-Preise wurde Continental 25 außerdem für seine schauspielerischen Leistungen ausgezeichnet. Esther Tompa gewann den Preis als beste Hauptdarstellerin für ihre Interpretation der Orsolia, einer Gerichtsvollzieherin, die gezwungen ist, eine obdachlose Person aus dem Keller eines Gebäudes im Zentrum von Klausenburg zu vertreiben. Gabriel Spahiu, dessen Filmografie mehr als 100 Titel umfasst, erhielt den Preis als bester Nebendarsteller für seine Darstellung des Ion Glanetașu. Gabriel Spahiu, der bei der GOPO-Gala 2026 für seine Rolle in Continental 25 ausgezeichnet wurde, sprach über die Dreharbeiten zum meistprämierten Film des Abends und über die Zusammenarbeit mit Regisseur Radu Jude. Ich würde Continental 25 als einen Film beschreiben, der thematisch sehr aktuell ist und den man unbedingt sehen sollte, besonders im Hinblick auf das, was wir in letzter Zeit erleben. Radu Jude macht all seine Filme auf diese Weise. Er hat etwas zu sagen und er sagt es, ohne aufzuhören. Obwohl die Dreharbeiten nur 10 Tage dauerten und der Film mit einem Mobiltelefon gedreht wurde, unterschied sich die Erfahrung für mich als Schauspieler nicht sehr von einem Dreh mit einer gewöhnlichen Kamera. Natürlich spielt auch eine große Rolle, dass die Bildgestaltung von Marius Panduru stammt, einem außergewöhnlichen Kameramann, und dass diese Ästhetik hervorragend zum Film passte. Letztlich sollte sich ein Schauspieler nicht allzu sehr um die Kamera oder das Gerät kümmern, mit dem gefilmt wird, sondern um sein Spiel. Andererseits hat uns das Telefon bei bestimmten im Stil des Cinéma Vérité gedrehten Szenen enorm geholfen. Da es viel unauffälliger war als eine gewöhnliche Kamera, bemerkte niemand, dass wir filmten. Wir hatten Szenen, in denen ich buchstäblich an den Tischen in Klausenburg bettelte und die Leute merkten nicht, dass ich Teil eines Films war. In der Kategorie Dokumentarfilm gewann bei der GOPO-Gala 2026 der Film Vater, Tata, unter der Regie von Lina Vdovui und Radu Czorniciuk. Vater erzählt eine Geschichte über vererbte Traumata, familiäres Schweigen und den Missbrauch, den Rumänen erleiden, die im Ausland arbeiten, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Ausgangspunkt ist eine Undercover-Recherche in Italien, bei der Lina Vdovui die Misshandlungen dokumentiert, denen ihr Vater an seinem Arbeitsplatz ausgesetzt ist. Vater wird so zu einer intimen Bestandsaufnahme familiärer Beziehungen und der Frage, wie Traumata weitergegeben oder aufgearbeitet werden können.
Alex Starescu mit einem Fragment aus der Kulturchronik von Samstag. Wir spazieren weiter und kommen zum Geschichtsmagazin an.
Der Name des Schriftstellers Romulus Roussan ist ein Synonym für die Aufarbeitung der Erinnerung an die Kommunismusjahre. Eine Erinnerung, die vor der Revolution vom Dezember 1989 durch Repression und Zensur schwer gelitten hatte. Gemeinsam mit seiner Frau, der Dichterin Anna Blandiana, schuf er eine wahrhaftige private Institution, durch die dem rumänischen und ausländischen Publikum das Recht zurückgegeben wurde, die unzensierte Geschichte zu kennen. Romulus Rusan wurde 1935 geboren und starb 2016 im Alter von 81 Jahren. Von Beruf Maschinenbauingenieur besaß Rusan auch ein Talent für die Schreibkunst. Sein Debüt hatte er in der Literaturzeitschrift Stawa mit 19 Jahren mit einem literaturkritischen Text. Er schrieb außerdem Filmkritiken, Kurzprosa, Reiseeindrücke und war Autor von Interviews. Er veröffentlichte 16 Bücher, eines seiner erfolgreichsten war Amerika des grauen Windhundes, erschienen 1977, ein Essay über den amerikanischen Kontinent. Nach 1989 war er Gründungsmitglied der Nichtregierungsorganisation Alianza Civica sowie des Memorials von Sziget, eines umfangreichen Projekts zur Umgestaltung des Gefängnisses in der Stadt Szigetmarmației in ein Museum der kommunistischen Repression. Er gründete und koordinierte das Programm der mündlichen Geschichte im Rahmen des Sziget-Memorials, wo er ebenfalls Symposien, Konferenzen, Sommerschulen sowie die Herausgabe von Zeitschriften und Dokumenten und Interviewbänden mit jenen durchführte, die zwischen 1945 und 1989 zu leiden hatten. Im Memorial von Sziget hielten auch Persönlichkeiten der Gegenwart Vorträge, darunter der britische Historiker Denis Dilettant, die französischen Historiker Stéphane Courtois und Thierry Volton sowie der russische Dissident Wladimir Bukowski. Romulus Rusan war ein wissenschaftlicher Direktor des Internationalen Zentrums für Kommunismusstudien im Rahmen des Memorials der Kommunismusopfer und des Widerstands, einer staatlichen Einrichtung, die die Geschichte des Kommunismus in Rumänien erforscht, dokumentiert und das öffentliche Bewusstsein dafür fördert. Er wurde von mehreren Institutionen ausgezeichnet und im Jahr 2000 mit dem Nationalorden für Verdienste im Ritterrang für herausragende künstlerische Leistungen und die Förderung der Kultur dekoriert.
Alex Grigorescu mit einem Ausschnitt aus dem Geschichtsmagazin Pro Memoria von Montag. Und weiter bringen wir Reiseland Rumänien.
Im Juni 2026 war Jasch Gastgeber, der Vertreter der Internationalen Föderation der Tourismusjournalisten und Schriftsteller FIET, die hierher kamen, um der Stadt die Trophäe Goldener Apfel zu verleihen. Es ist die 7. Trophäe, die einem Ziel in unserem Land verliehen wird. Der Goldene Apfel gilt als ein Oscar des Tourismus. Damit werden Destinationen ausgezeichnet, die ein Beispiel guter Praxis bieten, was touristische Sehenswürdigkeiten, erschlossene historische Denkmäler, Gastronomie und andere Attraktionen betrifft. Nachdem er uns durch die Stadt geführt hatte, erzählte uns Dr. Mihai Bulai, Dozent an der Fakultät für Geographie und Geologie der Universität Alexandru Ioan Cuza in Iași und Fremdenführer.
O plimbare plăcută prin Iași începe adesea în Piața Unirii, kilometrul zero al orașului.
Ein angenehmer Spaziergang durch Iași beginnt häufig auf dem Uniri-Platz, dem Nullkilometer der Stadt, wo sich übrigens auch viele Hotels befinden. Wir haben einen Verein, Iași Travel, bei dem wir jeden Samstag kostenlose Führungen für Gäste anbieten. Vom Uniri-Platz aus ist der wichtigste Orientierungspunkt die Statue von Alexandru Ioan Cuza, dem Gründer Rumäniens, der genau von diesem Platz aus den Einwohnern von Iași die mögliche Vereinigung der beiden Fürstentümer, der Walachei und der Moldau, verkündete, daher auch der Name Uniri-Platz, Platz der Vereinigung. Von hier aus führen 2 bis 3 wichtige Routen weg. Eine Route führt zum sogenannten Goldenen Plateau Richtung Kulturpalast, wo sich die wichtigsten historischen Denkmäler von vor 1900 befinden. Der Hauptboulevard heißt Stefan Cel Mare, ein teilweise als Fußgängerzone gestalteter Boulevard, der religiöse Bauten, die Metropolitankathedrale, das katholische Bistum, das Kloster der Heiligen Drei Hierarchen, von öffentlichen Institutionen auf der anderen Seite trennt, vom Theater über das Rathaus bis zur Nationalbank und dem Kreisrat. Am Ende dieses Fußgängerboulevard befindet sich der Kulturpalast, ein Name, der vielleicht nicht viel verrät, der aber die Vorstellung einer Kulturbühne oder von Museen weckt. Tatsächlich erwarten uns hier vier große Museen: Kunst, Geschichte, Volkskunde und Technik, dazu monumentale Säle und ein Turm, der besichtigt werden kann. Der Kulturpalast begann seine Geschichte allerdings nicht als Museum, sondern als Fürstenpalast, als Nachfolgebau des Fürstenhofs von Jasch, einer Festung, die 300 Jahre lang das Verwaltungszentrum der Moldau war. Rund um den Palast umgibt uns ein Garten, beinahe wie in Schönbrunn oder Versailles, der Palastgarten. Um den herum sich ein interessantes städtebauliches Ensemble namens Palas erstreckt.
Ebenfalls Alex Grigorescu mit einem Fragment aus Reiseland Rumänien von Dienstag. Ich bin Dora Mihalcescu, bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und erwarte Sie morgen wieder.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme, sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.